Wenn Medienleute oder über Medien reden, dann könnte es sehr selbstreferenziell werden. Wir versuchen das mal zu vermeiden, weil wir sind ja irgendwie Medienleute, aber auch Künstler, zumindest Sergei Lochthofen ist einer und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Herr Lochthofen.
Ja, Sie fangen ja gleich sehr sibyllisch da an. Ich weiß noch nicht, wohin Sie wollen, aber es könnte höchstwahrscheinlich die Aufregung um die Taz-Kolumne sein, mit Herrn Seehofer und den ganzen Dingen. Also ich wünsche erstmal eine gute Woche und natürlich unseren Zuhörern in jeder Hinsicht. Und es gab Aufregung. Eine Autorin in der Taz, eine Kolumne, die sie auch namentlich gezeichnet hat, die auch bekannt ist für Satire, hat einen Text geschrieben, an dessen Ende sie, es ging stark um Polizeigewalt, natürlich auch vor dem Hintergrund, was in Amerika passiert, was bei uns hier so stattfindet, und hat dann sozusagen die Polizei doch in ein sehr schiefes Licht gerückt. Sie gehöre auf die Mülldeponie, im Zweifelsfall zu ihresgleichen. Das führte zur Aufregung. Ich glaube, einige haben da schon Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt. Der Seehofer hat das angekündigt. Die Merkel hat sich eingestellt. Offensichtlich, wir wissen es nicht genau, aber im Hintergrund hat sie den Seehofer wieder zurückgepfiffen. Das zeigt ja auch, wie sie auf Dauer die Dinge doch besser beherrscht. Ich erinnere mal an den Sommer, wo Herr Seehofer und Herr Söder sie versucht haben zu stürzen. Das ist vorbei. Sie ist die starke Frau. So, jetzt ist die Frage, darf man sowas nicht? Ist das wirklich jetzt etwas, womit wir uns alle beschäftigen können? Also die Autorin kann sich sehr freuen, die ist deutschlandweit mit einem Schlag bekannt. Ich habe ja nun lange Erfahrung im Presserat, wo das Ganze ja auch gelandet ist und letztlich auch Seehofer einsieht, dass der Presserat sich damit beschäftigen muss. Das ist so eine Art Standesgericht. Eine Handvoll Leute beschäftigt sich aus professioneller Sicht, sind Vertreter der Gewerkschaften, sind Journalistenvertreter, sind Vertreter der Verlage dabei, ob das ethisch vertretbar ist, so ein Text. Und ich habe mir den angesehen, ich habe da schon eine gewisse Erfahrung, wir haben immer wieder solche Texte, und ungeachtet der Tatsache, dass es 300 oder 400 Leute sind, die das Ganze angezeigt haben, aus meiner Sicht ist das durch die Pressefreiheit in Deutschland gedeckt. Das heißt, erkennbar als Satire, ob die gut oder schlecht ist, geschmackvoll oder weniger geschmackvoll, das ist eine ganz andere Geschichte, aber im Text wird niemand konkret aufgefordert, eine Straftat zu begehen. Es ist eine allgemeine Auseinandersetzung, aus meiner Sicht relativ flach und oberflächlich. Aber das hat alles damit nichts zu suchen. Das heißt, die Merkel hat da einen richtigen Instinkt gehabt, indem sie ihren Seehofer zurückgepfiffen hat. Das wird aus meiner Sicht nichts bringen. Die Entscheidung im Presserat, die ist offen, weil verschiedene Meinungen da zusammenkommen. Aber ich vermute mal, die wird in diese Richtung gehen.
Zeigt aber, dass doch eine Dünnhäutigkeit ist in der Debatte und dass die Leute sich schneller angegriffen fühlen. Hat das auch was mit der Destabilisierung der Gesellschaft zu tun?
Ja, ich glaube, die Debatte ist auch ein bisschen schief. Dieser Text ist ja auch in diese Richtung gerichtet, dass wir gar keine Polizei brauchen. Das ist Unsinn, die Mehrheit der Leute, auch in Thüringen und überall, ob sie nur rechts oder links stehen, sind schon der Meinung, die Polizei hat eine wichtige Aufgabe. Man muss immer drauf schauen, was da passiert. Man darf das nicht zulassen wie in Amerika, dass das Ganze zu einem fast Kriegszustand zwischen den Leuten draußen auf der Straße und der Polizei wird. Und das Ganze, die Militarisierung an dieser Stelle stark vorangetrieben wird. Also die sind ja auch begeistert, wenn sie Panzer kriegen dort oder andere Dinge. Das alles möchte man eigentlich in einem zivilisierten Land wie Deutschland nicht. Aber gleichzeitig muss man auch sehen, dass eine Verrohung der Sprache und Verrohung sozusagen der Taten stattgefunden hat. Stuttgart mahnt uns ja. Es bildet sich ein Mob mit vielerlei Quellen und Hintergründen, verdächtig viele Leute mit Migrationshintergrund dabei, aber auch Deutsche, die da gerne mitmischen in jeder Hinsicht, und dann explodiert so etwas. Das heißt, die Ernsthaftigkeit dessen sollten wir immer sehen. Oder schauen Sie mal, wenn Sie die kleinen Polizeimeldungen täglich sehen, in Erfurt, in Weimar, in Thüringen, was da zum Teil an grausamen Dingen passiert. Leute werden mit einem Auto überrollt. Es scheint ganz normale Mode zu sein in einer bestimmten Schicht, wenn die Polizei meint, man muss jemanden kontrollieren, Gas zu geben und dann am besten auf Polizisten draufzufahren und durch die Stadt zu jagen, über rote Ampeln und andere zu gefährden. Ich finde das schon bemerkenswert, und ich finde es auch letztlich richtig, bis hin zu der Tatsache, dass zum Beispiel illegale Autorennen, dass da jemand, wenn er jemanden umfährt, auch wegen Mord angeklagt wird und nicht wegen Zufälligkeit, die da passiert ist. Das heißt also, diese Entwicklung, diese Enthemmung von Gewalt an dieser Stelle muss unterbunden werden. Da spielt die Polizei eine große Rolle. Sie muss selbst sehr besonnen sein, aber sie sorgt ja auch dafür, dass wir ganz normal hier durch den Park gehen können und nicht ständig Angst haben müssen, dass wir angefallen werden, von wem auch immer. Das ist ihre Aufgabe. Und wir sollten als Gesamtgesellschaft sehen, dass dieses Grundrauschen, dieses Hasserfüllte nicht überhand nimmt und vor diesem Hintergrund dann auch solche Taten begangen werden.
Medienthema Teil 2. Hätten investigative Journalisten und Recherchierende wissen können, dass mit Wirecard was nicht stimmt? Lag das offen oder war das nicht erkennbar?
Naja, wir sehen an dieser Stelle, wie wichtig auch die traditionellen Medien sind, wenn es um Aufdeckung von Skandalen geht. In Deutschland wollte man natürlich an diese schöne Geschichte von Wirecard glauben, dass endlich mal ein großes Start-up-Unternehmen aus Deutschland weltweit nicht nur im DAX vertreten ist, sondern weltweit Geschäfte macht. Wir haben das im Presserat schon sehr frühzeitig immer wieder Themen gehabt, Wirecard, wo die Geschäftsgebaren in Asien untersucht worden sind und wo investigative arbeitende Journalisten dann sehr stark angegangen worden sind. Man hat versucht, diese Berichterstattung zu unterbinden. Wie wir sehen, aus gutem Grund, offensichtlich fehlen in einem Unternehmen fast 2 Milliarden Euro. Das ist schon bemerkenswert, dass sowas passieren kann, dass alle Kontrollmechanismen versagen. Das zeigt uns auch, wie stark die Fantasie an dieser Stelle ist. Das heißt also, wir haben hier einen klassischen Fall, vor allem in England, bei der Financial Times haben die Journalisten recherchiert und sehr frühzeitig darauf hingewiesen, da stimmt etwas mit dieser Firma nicht. Da ist ja die Commerzbank aus dem DAX-Verbund rausgegangen und dafür ist diese Wirecard reingekommen als moderne Geschichte. Und die sagt, mit dieser Geschichte stimmt was nicht, die Bilanzen können nicht so stimmen. Gleichzeitig wissen wir, alles das passiert ja auf einem kriminellen Hintergrund. Die Börsen sind voller Spekulanten, auch volle kriminell handelnder Spekulanten. Wirecard wurde dann ein Gegenstand der sogenannten Leerverkäufe, wo man darauf spekuliert, dass der Kurs fällt. Das kann durch Veröffentlichung auch in Zeitungen, auch in Zeitschriften, auch im Fernsehen mit begünstigt werden. Das heißt, schlechte Nachrichten führen dazu, dass Unternehmen Geld verlieren. Wir haben dann einen dritten Fall höchstwahrscheinlich in unserem Gespräch. Facebook ist ja nichts anderes, was da im Augenblick passiert. Aber auch der Hintergrund ist etwas anders natürlich. Aber im Großen und Ganzen führte es dazu, dass Leute sehr viel Geld gemacht haben mit schlechten Nachrichten, auch an Wirecard verdient haben. Darüber können wir uns mal extra unterhalten. Ist ja eine spannende Geschichte, diese kriminellen Machenschaften an dieser Stelle. Und diese Melange der ganzen Dinge führte dazu, dass letztlich irgendwann eines Tages auch klar wurde, es ist eine große Blase an dieser Stelle, was dazu führt, dass viele Menschen auch viel Geld verlieren, auch kleine Anleger. Also insofern, sage ich mal, zeigt sich hier der klassische Journalismus, der rechtzeitig darauf hingewiesen hat, man hätte es wissen können, man hätte auch da als Kontrollorgan, im Gegenteil, die Kontrollorgane haben zum Teil die Journalisten versucht zu verklagen. Es ist sogar mit Geheimdienstmitteln gearbeitet worden gegen Leute, die das aufgedeckt haben in England. Also insofern, sage ich mal, ein gutes Beispiel dafür, wozu wir kräftige, selbstbewusste, gut recherchierende Medien brauchen. Gerade in einer Zeit, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer wieder diskutiert wird, finde ich, sollten wir in Deutschland zufrieden sein, dass es so ist, wie wir in dem Mix haben und wir auf diese Art und Weise eine bessere Nachrichtenlage und Landschaft haben als zum Beispiel in Amerika oder in England.
Wenn große Firmen wie Coca-Cola Facebook unter Druck setzen und denen die Werbegelder entziehen, dann ist das, nehme ich an, nicht unbedingt eine Moralfrage oder eine politische Frage, eine Frage der Haltung, sondern eher eine Imagefrage. Kann das sein?
Nein, da geht es um sehr, sehr viel Geld. Sie sehen ja, der Kurs von Facebook hat 60 Milliarden verloren, glaube ich, in letzter Zeit. Das heißt also, das ist eine beachtliche Summe und das ist für so ein Unternehmen wichtig, insofern auch immer diese Versuche von Zuckerberg, von dem Chef und Besitzer der meisten Aktien einzulenken, aber nur pro forma offensichtlich. Grundsätzlich ist das abzulehnen. Das ist auch für einen guten Zweck nicht gut, wenn Firmen versuchen durchzusetzen, was in einer Zeitung steht, was in einem Sender gesendet wird oder was möglicherweise auch in anderen Plattform stattfindet, weil natürlich sie auch ihre Wirtschaftsinteressen haben. In dem Fall ist es aber so, dass wir merken, dass es im Internet kriminell zum Teil zugeht. Wir haben uns wiederholt über diese Geschichte unterhalten und ich habe auch wiederholt gesagt, es muss zu einer vernünftigen Regulierung kommen. Es kann ja nicht sein, dass wenn wir beide uns hier am Telefon beleidigen oder jemand von unseren Zuhörern beleidigt wird von seinem Nachbarn, dass das ganz normal vor Gericht landet und er dafür, wenn er unbegründet etwas tut, verurteilt wird, aber im Internet nichts dergleichen passiert. Das ist ein großer Raum, frei von jeglichem Gesetz. Das haben die Zuckerbergs und die anderen durchgesetzt in Amerika. Da gibt es Gesetze, die sie freistellen. Sie sind sozusagen nicht, sie verdienen zwar gut Geld wie Verleger, aber sie haben nicht die gleichen Pflichten wie Verleger. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Und diese Auseinandersetzung findet jetzt gerade statt vor der amerikanischen Wahl, weil einfach der Hass, an dem die verdienen, weil dort die Klicks am größten sind, eine sehr fragwürdige Angelegenheit ist und nichts mit Nachrichtenfreiheit, mit Pressefreiheit, mit den Dingen zu tun hat. Insofern, wie gesagt, die Methode ist nicht gut. Ich bin dagegen, dass Unternehmen sich in den Nachrichtenfluss einmischen. Aber ein anderes Mittel hat man im Augenblick offensichtlich in Amerika nicht, weil diejenigen, die sich damit beschäftigen müssten, im Parlament, im Senat, nicht in der Lage sind, was Vernünftiges zu beschließen, weil auch dort der Hass eine große Rolle spielt. Und insofern sei jetzt mal leider nicht gut, aber in der Wirkung offensichtlich viel stärker als alles andere. Das heißt, indem man die Werbung zurückzieht, die Milliarden Facebook zurückzieht, der ganze Konzern unter Druck gerät. Und ich bin ja immer gespannt, ob Herr Zuckerberg vor den Wahlen noch was Vernünftiges macht.
Ist Donald Trump so ein Altvater, so ein Papa, ein beleidigter Papa, der sein Kind bestraft, weil er sauer auf ihn ist? Ist das so die Androhung, die US-Truppen abzuziehen, eine Bestrafung?
Ja, selbstverständlich. Das ist auch Wahlkampf schon. Das ist der Versuch, nach außen zu zeigen, seht her, die Deutschen werden von mir ordentlich rangenommen. Es ist unter Partnern. Wir sind ja immer im Osten etwas vorsichtiger mit dem Begriff Freunde. Die DDR hat ja 40 Jahre lang den großen Bruder und die Freunde gehabt und am Ende sehen wir ja, was dabei rausgekommen ist. Das heißt, hier im Osten ist man nicht bereit, sozusagen die Amerikaner gleich als Freunde zu bezeichnen. Aber im Westen hat man natürlich auch aus der Zeit des Kalten Krieges eine ganz andere Tradition. Das verstehe ich alles. Die Entwicklung an dieser Stelle ist etwas älter, die ist auch schon unter Obama gelaufen, weil Amerika einfach aufgrund der Herausforderung sich sehr viel stärker auf den pazifischen Raum zunehmend konzentriert und die Mittel, überall zur gleichen Zeit in gleicher Weise präsent zu sein, gar nicht mehr da sind. Insofern, sage ich mal, versucht Donald Trump hier zwei Dinge in einen Topf zu rühren. Die Polen, die ja sicher hoffen, dadurch einen Vorteil zu haben, dass amerikanische Soldaten kommen, werden natürlich nicht die ganzen 10.000 da bekommen, sondern symbolisch ein Tausender mehr. Was wiederum symbolisch die Russen dazu zwingt, an der Stelle wieder für Spannungen zu sorgen. Das heißt, es ist eine unsägliche Entwicklung in jeder Hinsicht. Kern der Sache ist, die Interessen Amerikas verlagern sich in den pazifischen Raum. Und zweitens ist Amerika, wenn wir heute mal etwas exakter hinschauen, wenn ich es richtig erinnere, es gibt Amerika mehr für die Rüstung aus als alle NATO-Staaten und Russland zusammen. Ja. Das muss irgendwie begründet werden, da müssen Spannungen geschafft werden, damit dann, wenn es finanziert wird. Man muss natürlich auch zusehen, dass man andere unter Druck setzt, damit die zum Beispiel amerikanische Waffen kaufen. Da ist Deutschland mit dieser 2%-Geschichte unter Druck, obwohl jeder, der die augenblickliche Situation in Amerika, in der Welt sieht, mit der Pandemie weiß, das Geld wird an ganz anderen Stellen gebraucht. Und das ist ja ganz reales Geld, was ausgegeben wird, kein virtuelles Geld. Das heißt, es gibt nichts Unsinnigeres, als dieses 2%-Ziel im Augenblick immer wieder zu predigen und die Ausgaben in diese Richtung zu steigern, das heißt, die Rüstungsausgaben zu steigern. Und Deutschland hat als einziges Industrieland im letzten Jahr um 10% seine Rüstungsausgaben gesteigert. Das heißt, an dieser Stelle ist es völlig unsinnig, das zu machen. Und das ist nur ein symbolisches Zeichen dafür, dass der Druck nicht nachlassen wird und die Deutschen unter Druck sind. Und leider hier die Kräfte schwinden, zu sagen, pass mal auf, lieben Amerikaner, macht das mal schön für euch, aber wir machen jetzt was Wichtigeres hier in Europa.
Pompöse Militäraufmärsche sind unangenehm, irgendwie von gestern und natürlich nicht mehr zeitgemäß. Trotzdem ist der Anlass der Befreiung vom Hitlerfaschismus ja schon irgendwie begehenswert oder feiernwert, aber gibt es da was Angemessenes? Also Militäraufmärsche sollten es ja nicht sein, wie auf dem Roten Platz, oder?
Ja, Sie reden von Putin. Das ist erstmal in der Geschichte des Landes ein wichtiger Punkt. Man hat nicht so viele Glanzpunkte und letztlich der Sieg damals über Nazi-Deutschland ist nach wie vor ein Punkt im Selbstverständnis in Russland, der ganz wichtig ist, weil andere sind verloren gegangen, also wenn man die Geschichte im 20. Jahrhundert nimmt. Ich bin zwar nach wie vor immer erschüttert darüber, es sind ja 26, 27 Millionen Menschen umgekommen in der Sowjetunion damals, das heißt also im Verhältnis zu dem, was sonst passiert ist, ist es ein Blutzoll gewesen, ich weiß gar nicht, ob man das feiern kann, also in dieser Größenordnung. Und eigentlich eine kritische Aufarbeitung ist ja nie erfolgt, das heißt auch die Anteile von Stalin an dieser schrecklichen Geschichte, er hat ja allein kurz vor dem Einmarsch der Deutschen in einer Terrorwelle die ganze Militärspitze in Russland umgebracht. Das heißt also, auch schon da dieses Land wäre unfähig gemacht. Aber das ist jetzt eine Nebengeschichte. Putin braucht natürlich solche Geschichten, unabhängig von Pandemie und von den vielen Opfern, die man hat und den vielen Angesteckten hat, um einfach, sage ich mal, Schwung zu haben für das, was er in Wirklichkeit macht. Das ist diese Pseudoreform der Verfassung, die ihm die Möglichkeit gibt, bis zu seinem 82. oder 83. Lebensjahr weiter zu regieren. Wir haben uns darüber wiederholt unterhalten, das ist das Problem autoritärer Regime. Derjenige, der die Macht hat, kann nicht aufhören, weil an ihm natürlich alles hängt und in dem Augenblick, wo er abtritt, natürlich sofort der Nächste nachfragt, was hast du eigentlich da gemacht? Und da muss man davon ausgehen, dass die ganze Clique um ihn herum dann natürlich das Nachsehen hat und er selbst auch. Also die Übergänge in so einem Land sind unwahrscheinlich schwer und das gelingt auch Putin immer wieder nicht. Also das heißt, er versucht zwar mit Pseudo-Entscheidungen, wo angeblich das Volk ihm zustimmt, in dem Fall war es ja eine Ex-Kosmonautin Tereshkova, die da im Parlament nach vorn gegangen ist, in bester sowjetischer Manier vorgeschlagen hat, ihn sozusagen lebenslänglich zum Präsidenten mehr oder weniger zu machen. Ich spitze das mal zu. Das ist ein Dilemma aller autoritären Regime, dass sie nicht aufhören können, dass es für sie auch keine Sicherheit gibt, wenn sie abtreten, dass sie verschont werden. Meistens kommt die Nacht der langen Messer. Und insofern sage ich mal, Putin geriert sich weiterhin als der einzige Stabilitätsfaktor. Real, und darüber haben wir auch wiederholt schon in dieser Runde gesprochen, hat er eigentlich 25 Jahre dafür gesorgt, dass sich Russland nicht von der Stelle bewegt. Es ist zwar militärisch nach wie vor wichtig, aber wirtschaftlich sieht man, in genau dieser Zeit, wo Putin regiert hat, ist China die zweite Weltmacht geworden. Und dank Donald Trump wird sie auch viel schneller erste Weltmacht. Das heißt, in dieser Zeit ist ein anderes Land wirtschaftlich vorangekommen. Und Russland hat wirtschaftlich nichts zu bieten, nach wie vor, außer ein bisschen Militärtechnik. Das Land steckt seit Jahren in einer schweren Rezession. Das Land hat schwere Ausgaben durch Kriege, die es führt. Das Land hat schwere Ausgaben durch die Annexion der Krim, die es vorgenommen hat und wodurch keinerlei Geld einkommt und die Nachteile offensichtlich sind. Das alles möchte Putin überspielen und das versucht er jetzt. Im Augenblick ist aber seine Popularität auf einem, sagen wir, schlechtesten Wert angekommen, den er eigentlich gehabt hat.
Herr Lochthofen, jetzt
haben wir die Parade,
sehr schön. Ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche Ihnen eine angenehme Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich gehe mal davon aus, wir hören uns auf jeden Fall.
Danke, tschüss.
Tschüss.